Ja, wir hatten letztes Mal über das Alte Testament gesprochen. Tatsächlich, Nicole, vielen Dank, dass du es nochmal aufgegriffen hast. Und wir haben so viel gesehen, wie im Alten Testament es immer da letztlich darum geht, dass Gott und Mensch zusammen ist. Wir haben einen kurzen Blick in die Schöpfungsgeschichte gehabt, wo das Ziel war, ja, wo das tatsächlich auch so war, dass Gott und Mensch ganz eng miteinander verbunden waren. Diese schöne Einleitung von dieser schrecklichen Geschichte vom Sündenfall, wo Gott am Abend in den Garten Eden kommt und mit seinen Menschen, mit seinen Geschöpfen zusammen zu sein. Und wir haben dann gesehen, wie dies, was am Anfang zerbrochen ist, Gott wiederherstellen möchte, indem er in Jerusalem in einer langen, langen Geschichte diesen Tempel erstmal bauen lässt, erstellen lässt und dann durch die Geschichte hindurch immer wieder auch schützt, auch immer wieder herausfordert das Volk Israel. Und wie sich alles eigentlich im Volk Israel immer um diese eine Frage dreht, ist Gott hier im Tempel oder andersrum vielleicht sogar, Gott ist hier im Tempel und was bedeutet das für uns, damit zu leben? Was bedeutet es im Persönlichen damit zu leben? Was bedeutet es für uns als Volk damit zu leben? Die Gegenwart Gottes ist das organisierende Prinzip eigentlich des Alten Testaments. Und der Plan der Wiederherstellung eigentlich dieser ursprünglichen Gemeinschaft zu Gott, der hat tatsächlich, so wird es im Alten Testament auch deutlich, so drei Schritte. Der erste Schritt: Es gibt diesen festen Ort der Gegenwart Gottes, Jerusalem, der Tempel. Und da kann man sagen, Haken dran, so. Der erste Schritt ist gemacht, Brückenkopf ist gelegt. Von da aus, vom Tempel aus, kann es dann weitergehen hinaus in alle Welt. Und die Propheten vor allem haben dann die Vision, dass Gott kommt und erstmal alle Hindernisse beseitigt. Also wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass Gott ein Richter ist, dann geht es gar nicht so sehr darum, dass er jetzt guckt, ob alle Leute auch gespurt haben, sondern der Richter ist der, der das Heil wiederherstellt, der das Gute wiederherstellt, der diese Gegenwart Gottes wieder herausbringt und sagt, jetzt komme ich und ich sorge dafür, dass hier die Dinge wieder richtig gut laufen. So, das ist der Richter. Und dass dann dieses Friedensreich beginnt und es wird den Propheten ja wunderbar bildlich ausgeführt, dass Löwe und Lamm gemeinsam auf der Wiese grasen, dass das Kind neben dem Loch der Otter spielt und die Schlange das Kind nicht beißt, sondern sich streicheln lässt. Also wer meine Tochter kennt, weiß, dass wenn sie eine Schlange sieht, der Impuls ist nicht, die zu streicheln, sondern schreiend davon zu laufen. Und dann merkt man, wow, was für ein Wunder, wenn das mal funktioniert, dass dieses Heil wirklich in einer umfassenden Weise sich wiederherrscht. Das ist der Plan und wie gesagt, im Alten Testament der erste Schritt, zack, Haken dran, richtig gut gelaufen. Und dann kommt Jesus in die Welt und auf einmal merkt man, hey, da ist nochmal ein ganz anderer Plan da. Denn Jesus ist nichts anderes als der Ort der unmittelbaren Gegenwart Gottes leibhaftig. Gibt ganz, ganz viele Stellen. Ich habe euch ein paar mitgebracht. Am schönsten finde ich Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott selber kommt in Jesus und wohnt unter uns. Wohnt. Wunderschönes Wort. Er wohnt unter uns. Er kommt nicht zu Besuch, ist nicht ab und zu mal da, verschwindet dann wieder, sondern er wohnt unter uns. Er kommt zu uns in unsere Welt. Die Gegenwart Gottes kehrt zurück. Schöpfungsgeschichte. Erinnert ihr euch, was ich vorher gesagt habe? Gott und Mensch sind zusammen. Und jetzt tatsächlich, es ist wiederhergestellt. Gott kommt zu den Menschen und begegnet ihnen. Im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 9 heißt es, die ganze Fülle der Gottheit wohnt leibhaftig in Christus. Also Jesus ist der Ort der Gegenwart Gottes. Jesus ist ein laufender Tempel. Also man sagt, ein Tempel ist die Gegenwart Gottes. Ja, Aber Jesus ist noch viel mehr. Matthäus 12, Vers 6 sagt Jesus, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Weil der Tempel, der kann verunreinigt werden, der kann kaputt gemacht werden. Wir haben das immer wieder gesehen im Alten Testament. Das hat nicht immer funktioniert so. Aber Jesus ist mehr als der Tempel. Er kann nicht verunreinigt werden. Als die unreine Frau, blutflüssige Frau, ihn berührt, der Tempel wäre unrein geworden, wenn diese Frau reingegangen wäre. Das durfte sie nicht. Aber als die Frau Jesus berührt, wird sie rein. Jetzt funktioniert es andersrum. Der leibhaftige Gott tritt in die Welt und breitet sein Heil aus. Ich würde euch an der Stelle mal bitten, einen kurzen Moment innezuhalten. Was bedeutet das für die Schöpfung, wenn plötzlich der Schöpfer Hallo sagt? Da tritt der Schöpfer in diese Welt. Und wir merken das an so kleinen Geschichten, wie Jesus zu Wind und Wellen sagt, halt's Maul, sei still. Und es ist still. Das ist kein Wunder, sondern das ist der Schöpfer, der zur Schöpfung spricht. Und vielleicht habt ihr auch euch schon mal gefragt, warum am Karfreitag, als Jesus stirbt, die Erde bebt und die Sonne sich verdunkelt. Die Schöpfung betrauert den Schöpfer. Das sind Dimensionen, die uns oft gar nicht so bewusst sind. Stellt euch mal die Jünger vor, die mit Jesus unterwegs waren. Die haben vielleicht manchmal irgendwo draußen geschlafen oder vielleicht in irgendeiner Hütte geschlafen. 13 Jungs, könnt ihr euch das Geschnarche vorstellen? Und dann liegt man da und auf einmal wird einem bewusst, dass der da neben mir schnarcht, der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Ich hätte dann nicht mehr geschlafen. Ich hätte da eine schlaflose Nacht. Wow! Und dann stellt euch mal die Pharisäer vor, die mit Jesus sich gezofft haben. Stellt euch vor, Jesus redet mit so einem Pharisäer. Und er, der alles weiß, er, der jedes Wort in der Bibel kennt, wenn er selber beauftragt hat, dass es geschrieben wird, der mit jedem Wort weiß, was es eigentlich bedeutet und warum es dasteht, der den vollen, absoluten Plan hat, der über, sag ich mal, Jahrtausende gereift ist. Und dann kommt da einer, hält ihm die Bibel vor und sagt, das darfst du nicht machen, da steht, dass du das nicht machen darfst. Merkt ihr, wie grotesk das eigentlich ist? So? Und dann denke ich mir, wow, was für eine Geduld hat dieser Jesus, damit umzugehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn zu euch jemand kommt und behauptet, er hat Recht. Und ihr wisst ganz, 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 ganz genau, er hat nicht Recht. Ihr wisst es super genau. Also manchmal glauben ist ja nur zu wissen, aber nehmen wir mal an, ihr wisst es wirklich. Und da kommt einer und erklärt dir ständig irgendwas Falsches und ist so überzeugt davon. Wisst ihr, wie es mir da geht in solchen Situationen? Ich werde saumäßig freundlich. Ich denke mir, hey, du bist doch bekloppt. Ja. Und ich muss so aufpassen, dass ich nicht wütend werde, wenn der nicht versteht, dass ich ihm erkläre, dass ich jetzt Recht habe. Und Jesus, er trifft sich mit dem Nikodemus in der Nacht und diskutiert mit dem. Das musst du dir mal vorstellen. Gott nimmt sich Zeit mit so einem crazy Pharisäer, zu diskutieren was denn das jetzt alles soll mit der Bibel. Es ist schon stark, sich in all diesen Geschichten, die wir von Jesus kennen, vorzustellen, hier ist Gott selbst. Das ist nicht einfach nur so ein Wanderprediger. Es ist Gott selbst, der Himmel und Erde geschaffen hat, der in diese Welt hineinkommt. Aber man fragt sich natürlich, war da nicht was anderes? Ging es da nicht darum, alles wieder herzustellen, alles wieder gut zu machen? Wenn Gott kommt, dann erwartet man doch, dass bäm, alles super wird. Und dann kommt er nur so als demütiger Typ, reitet auf einem Esel in die Stadt Jerusalem ein. Irgendwie passt es nicht. Warum ist Jesus so gekommen? Und was will dies bedeuten? Was ist der Sinn davon? Nochmal ganz kurz zurück zum Tempel. Damit der Tempel geweiht werden konnte, brauchte es ein Ritual, das im Alten Testament Sühne genannt wird. Wir hatten ganz kurz letztes Mal geredet über die Ritualvorschriften, wo wir denken, die haben alle keine Bedeutung. Das sind die Vorschriften, die damals super wichtig waren, weil die geholfen haben, den Tempel reinzuhalten. Wenn im Tempel irgendwas schiefgegangen ist, eine falsche Person war, er mal erobert wurde, dann musste der Tempel wieder geweiht werden, wieder gereinigt werden. Und es geschieht durch ein Ritual, das sich Sühne nennt. Es geht aber auch bei den Menschen so, wenn ein Mensch unrein geworden ist, dann musste der gereinigt werden, dass er wieder in Gottes Gegenwart kommen kann. Und das Ritual heißt Sühne. Eine der ersten Geschichten, die wir in der Bibel lesen von diesem Sühne-Moment, ist, als Jesaja im Tempel steht und sagt, hey, ich bin aus einem Volk mit unreinen Lippen und ich habe selber unreine Lippen. Dann kommt ein Engel und reinigt ihm seine Lippen mit einer Kohle, die er vom Altar nimmt. Da kommt es vor Sühne. Und im Alten Testament werden ganz, ganz viele Rituale beschrieben als so ein Sühneritual. Das heißt, Sühne ist eigentlich eine gigantische Reinigungsoperation. Wie wird etwas vorbereitet, dass Gott dann kommen kann? Wie wird etwas so gereinigt, dass es eine Umgebung ist, in der Gott kommen kann und nicht alles zerstört? Weil seine heilige Gegenwart, wenn was nicht zu ihm passt, eben auch eine zerstörerische Kraft hat. Alles reinigen, alles vorbereiten, dass Gott kommen kann, dass Gott wohnen kann. Das ist der Grundgedanke von Sühne. So, und was ist das große Ziel, das Gott hat? Er möchte in diese Welt kommen. Er möchte wieder zurückkommen. Er möchte wieder diese ursprüngliche Gemeinschaft wiederherstellen. Er möchte in dieser Welt und in den Menschen Wohnung nehmen. Das ist sein großes Ziel. Und dazu muss er dann ja das, was an Schuld in den Menschen ist, in dieser Welt, was Gott und Mensch trennt, wegräumen. Er muss sozusagen die Welt vorher reinigen, dass er in sie kommen kann und sie nicht zerstört. Ja, so wie der Tempel gereinigt werden musste durch die Sühne, dass Gott kommen kann und in diesem Tempel wohnen kann, so muss ja dann auch diese Welt gereinigt werden. Alles, was Gott und Mensch trennt, was Gott an Menschen schrecklich findet, all diese Schuld und wie Menschen miteinander umgehen, wie Menschen sich gegenseitig kaputt machen und all diese Dinge, all das muss ja irgendwie gereinigt werden, bevor Gott so richtig reinkommen kann. Weil sonst würde das krachen. Jesaja schreit, als Gott ihm nahe kommt, weh mir, ich vergehe. Dann wird er gereinigt und dann kann er im Heiligen Geist erfüllt werden und als Prophet Gottes Worte aussprechen können. Er musste vorher gereinigt werden, dass Gott kommen kann. Das ist der Grundgedanke von Sühne. Und wenn es im Kleinen für den Tempel so gilt und wenn es für den kleinen Propheten Jesaja so gilt, dann muss es ja auch für diese ganze Welt gelten. Was braucht es bei diesem Sühneritual? Es sind eigentlich drei Elemente. Es braucht ein Opfertier. Was ist der Gedanke von diesem Opfertier? Der Priester legt seine Hände auf dieses Opfertier und überträgt all das, was Gott und Mensch trennt, auf dieses Tier. Und was wird dann mit diesem Tier gemacht? Es wird geschlachtet. Und das Entscheidende ist, dass das Blut in die Gegenwart Gottes gebracht wird. Es wird gespritzt auf die Bundeslade. Und da war die Überzeugung, auf der Bundeslade, wo diese beiden Engel stehen, die so ihre Flügel so zueinander drehen. Und da, wo diese Flügelspitzen, Denise, komm mal schnell her, darfst du mal so ein Engel spielen hier, genau. Sehr gut, vielen Dank, kommt euch vorstellen, super. Also da sozusagen, darfst du da Platz nehmen, da ist die Gegenwart Gottes. Da ist der heiligste Ort auf der ganzen Welt. Und dahin wird dieses Blut, das die ganze Schuld, das ganze Mist, das Volk von Gott trennt, da wird es in die Gegenwart Gottes gebracht. Warum? Weil man es ja aus der Welt schaffen will. Wie kann man etwas aus der Welt schaffen? Du kannst es verstecken, unter den Teppich kehren, nach Afrika schicken oder in den Marianengraben werfen. Das ist immer noch in der Welt. Wie kannst du etwas aus der Welt schaffen? Endgültig. Du musst es tatsächlich in die Gegenwart Gottes bringen. Und dort wird dieses Böse, diese Schuld, dieses Trennende vernichtet. Gott ist der, der Sachen endgültig vernichten kann. Also aus etwas nichts machen kann. Das können wir Menschen nicht. Du kannst was verbrennen. Ja, und dann hast du CO2 produziert. Hurra, hurra. Können nicht etwas zu nichts machen. Genauso wenig, wie wir etwas machen können. Also aus nichts. Aristoteles, ex nihilo nihil fit. Oder auf gut Schwäbisch, von nix kommt nix. Aber bei Gott anders. Von nichts kommt die Welt und das, was in der Welt böse ist, vernichtet er. Wo? In sich. Das ist der Gedanke im Alten Testament, das Sühne. Das heißt, es braucht das Tier, auf das die Schuld geladen wird, das geschlachtet wird, damit die Sühne in Gott vernichtet werden kann. Es braucht den Priester, der dahin zutritt, das macht, das Ritual vollzieht. Und es braucht eben diesen Ort der Gegenwart Gottes. Sonst würde das auch nicht funktionieren. Bitte merkt euch, das ist, wenn im Alten Testament von Opfer die Rede ist, ist das der Gedanke. Es ist nicht, ich gebe Gott was, dass er nett ist zu mir. Sondern wir räumen frei, dass Gott kommen kann. Okay, diese drei Sachen braucht's. Und jetzt schaut mal auf Jesus. Er ist das Lamm Gottes, das für unsere Sünde starb. Er ist der Ort der Gegenwart Gottes. In ihm wohnt Gott leibhaftig, wie vorher gehört. Und drittens, Hebräerbrief, er ist der große hohe Priester, der das Opfer darbringt. Das heißt, was da auf dem Felsen von Golgatha passiert ist, ist die ultimative Reinigung der Welt und der Menschen, damit Gott kommen kann. Das ist Sühne. Und jetzt werdet ihr sagen, wo steht denn das? Es gibt viele Stellen, aber die schönste war ein bisschen versteckte und ein bisschen der Wink mit dem Zaunpfahl, finde ich, im Johannesevangelium. Da wird nämlich davon geredet, dass, als Jesus schreit, ich habe Elia oder was soll kommen, und dann wollen sie ihm was zu trinken geben. Erinnert euch? Und dann heißt es im Johannesevangelium, dass er einen Ysopstab, also auf einen Ysopstab, einen Schwamm gesetzt wird und ihm hochgereicht, dass er was trinkt. Ich weiß nicht, ob ihr Ysop kennt. Ysop ist eine Pflanze, die kann verholzen, aber in der Regel sind es solche, ist es wie so ein Kraut. Und Ysop spielt eine ganz entscheidende Rolle bei der Sühne. Nämlich, wenn das Blut dieses Tieres an das Allerheiligste gespritzt wird, dann nimmt man ein Ysop, ein Büschel mit Ysop, taucht es in die Schale mit dem Blut und spritzt es dann an das Allerheiligste. Das heißt, der Ysop hat die zentralste Rolle bei dem Sühneritual. Wenn man 2 und 2 zusammenzählt, das weiß und weiß, dass es biologisch eigentlich keinen Stab aus Ysop gibt, weil das ein Kraut ist, dann weiß man, dass Johannes nicht sagen wollte, das war ein Ysop-Stab, sondern er wollte sagen, Leute, Achtung, das ist die ultimative Sühne für alle Menschen, für alle Zeiten. Hebräerbrief sagt, ein für alle Mal geschehen. Jesus ist Opfertier, Hohepriester, Ort der Gegenwart Gottes, und auf dem Felsen von Golgatha wird die umfassendste Sühne, das umfassendste, letzte Sühneritual vollzogen, um die Welt für die kommende Gegenwart Gottes vorzubereiten. Nächster Schritt. Okay. Aber wie kommt denn jetzt Gott? Wagt man da immer noch? Ich sag euch, er ist gekommen. Er ist gekommen. An Pfingsten. Er ist er gekommen. In die Welt. Gottes Geist. Ausgegossen an Pfingsten. Hinein in seine Gemeinde. Und dieser Heilige Geist ist für alle Menschen. Es ist eine verändernde Kraft, die Menschen verändert, dass sie immer mehr sein können wie Gott. Dass sie seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und ja, es ist dieser Heilige Geist, der dafür sorgt, dass sein Reich ausgebreitet wird. Und was meint sein Reich? Seine Gegenwart. Das ist der Job des Heiligen Geistes. Das heißt, einmal denken wir, wir warten, dass Jesus irgendwann mal wiederkommt. Edge ist schon da. Wie bei Hase und Igel. Er ist schon da. Und er ist gekommen in seine Jünger. Und er wirkt seit 2000 Jahren und hat sich in dieser Welt wirklich verbreitet. Was sind es, glaube ich, gerade? 2 Milliarden. Und du kannst in jedes Land der Welt kommen und du findest Gegenwart Gottes. Weil da sind Menschen, die in den Glauben, die mit ihm verbunden sind, in denen der Heilige Geist wohnt. Ja, er ist gekommen in die ganze Welt, um dieses Werk der Versöhnung den nächsten Level zu bringen. Krass. Und auf einmal merken wir, dieses Thema Gegenwart Gottes, das ist nicht so ein Nebenthema, wo wir denken, naja, das ist halt auch noch ganz nett und das tut uns im Herzen gut und ein bisschen was für die Emotionen so. Nee, das ist das Schlüsselthema. Das ist eigentlich der gesamte Plan, den Gott hat. Meine Folie hat sich irgendwie hier verschoben, egal. Der vollständige Plan der Wiederherstellung. Schritt 1. Ein fester Ort der Gegenwart Gottes. Tempel in Jerusalem, Altes Testament. Haben wir vorher schon gesagt, Haken dran. Super. Schritt 2. Gott kommt in Jesus und beseitigt alle Hindernisse, alle Schuld, alles, was Gott von Menschen trennt, was in den letzten 2000 Jahren an Scheiße passiert ist und was, ich weiß nicht, wie lange es noch geht, egal. Und wenn es nochmal 2000 Jahre geht, alles das, was in dieser ganzen Welt, in den allen Kontinenten, bei allen Menschen passiert, Hindernis ist beseitigt. Der Heilige Geist ist ausgegossen und er kommt in jedes Land, an jeden Ort, in jeden Winkel dieser Welt. Gott ist mitten unter uns. Durch den Heiligen Geist. Der wohnt in dir. 2 Schritte stehen noch aus. Jesus kommt persönlich wieder. 1. Korinther 15, 23. Und Gott richtet sein ewiges Friedensreich auf. 1. Korinther 15, 24. Wenn wir also nochmal die erste Folie nochmal zurückschauen, stellen wir fest, ah, okay. Hier 2 und 3 fehlen noch, aber zwischen 1 und 2, da war dieser Zwischenschritt. Dieser entscheidende Zwischenschritt, dass die Welt vorbereitet wird auf das, dass Gott kommen kann. Als ich darüber nachgedacht habe, da ist mir so viel aufgegangen, was es bedeutet, was der Heilige Geist ist. Das ist mir nochmal neu irgendwie wichtig geworden und nochmal eine Tiefe verstanden, dass Gottes Gegenwart schon längst begonnen hat. Und das Zweite, was mir wichtig geworden ist, Jesus hat wirklich alles aus dem Weg geräumt. Das ist vollbracht. Es ist vollbracht. Dieses große Werk der Sühne ist geschehen, damit Psalm 24, mache die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Ja. Es ist vorbereitet. Und er kommt in der Kraft seines Heiligen Geistes. Cool, dass er dich und mich an diesem großen Prozess und Werk der Wiederherstellung beteiligt. Weil der Heilige Geist in uns wohnt, sind wir Menschen, die die Gegenwart Gottes in ein Krankenhaus tragen, an eine Uni, in eine Stadtverwaltung, in eine Schule, in eine Straßenbahn, in eine S-Bahn, in eine Fabrik, in eine Firma, in eine Familie hinein, egal wohin. Wow. Und wie cool, dass wir jetzt miteinander Abendmahl feiern können, indem wir genau das leibhaftig wahrnehmen können. Er ist gegenwärtig in unserer Gemeinschaft und in dir. Wow. Und Jesus, wir danken dir, dass du in die Welt gekommen bist. Und wir danken dir, dass dein großes Ziel war, dass Menschen mit dir verbunden werden. Du willst Gemeinschaft. Du willst miteinander. Und ich danke dir so sehr, dass nicht wir Menschen uns auf dich vorbereiten müssen, sondern dass du die Welt mit all dem Mist, der da drin ist, für dich schon längst vorbereitet hast. Und du hast deinen Heiligen Geist ausgegossen damals am Pfingsten. Und er ist zu mir gekommen, zu jedem von uns gekommen. Wow. Diese Worte des Alten Testaments, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, ist im ersten Schritt wahr geworden. Und Jesus, wenn wir auf das schauen, dann stellen wir fest, wow, mein Leben soll eigentlich ein wunderschönes Gefäß sein für deine Gegenwart. So wie der Tempel ein Gefäß ist, ein Ort ist für deine Gegenwart. Aber so oft merke ich in meinem Leben, denke ich an so viel anderen Mist. Und da tue ich Dinge, da denke ich Dinge, da fühle ich Dinge, die mich selber innerlich schmutzig machen. Die so viel Mist wieder hineinbringen in mein Leben. Und ich danke dir so sehr, Jesus, dass du das umgekehrt hast, dass du dieses Hindernis, all diese Hindernisse ein für mal aus dem Weg geräumt hast und dass ich immer und immer und immer wieder zu dir kommen kann und sagen, Jesus, vergib mir. Jesus, reinige mich. Jesus, erneuere mich. Jesus, mach mein Leben, mein Leib, mein Denken, mein Herz, mein Fühlen zu einem Ort, an dem du dich in mir durch den Heiligen Geist wohlfühlst. Ich möchte, dass du in mir wohnst und vergib mir für all den Schmutz und Dreck, den ich tagtäglich produziere in meinem Herzen, in meiner Wohnung. Und vergib mir für das, was ich in anderen Herzen anstelle durch mein Tun. Es ist ja nicht nur so, dass ich so bescheuert bin, mein eigenes Leben schmutzig zu machen, sondern ich schaffe es auch ziemlich gut, das Leben von anderen schmutzig zu machen. Sie zu verletzen, zu verwunden. Bitte dich, Herr. Vergib mir. Und ich glaube, es ist jetzt gut, einen Moment innezuhalten, dass du das, was in dir vielleicht schmutzig geworden ist oder wo du andere schmutzig gemacht hast, dass du das jetzt einfach aussprechen kannst, leise Jesus sagen kannst. Und du darfst wissen, das, was du jetzt aussprichst, war damals dabei, als Jesus sein Blut gegeben hat.